Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen beim Rabe Info vom Freitag, dem 11. November auf Radio Bern. Heute mit diesen Themen. Unabhängige Beobachtungen gefordert. Ein Bericht vom Weltforum für Folterprävention. Eine Million für einen zweiten Nationalpark. Pro Natura spendet für das Projekt Monte Verita. Das heilige Feuer entfachen. Berner Glaubensgemeinschaften laden zur Nacht der Religionen. Am Mikrofon Michael Spahr.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten, heute von und mit Selina Stucki.
Immer mehr Menschen in der Schweiz beantragen Asyl. Bereits bis November dieses Jahres stellten 12% mehr Menschen einen Antrag auf Asyl als im ganzen Vorjahr. Bundesrätin Simonetta Sommaruga betonte deswegen an der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren die Notwendigkeit, Asylverfahren zu verkürzen. Kurzfristig müsse zudem mehr Platz geschaffen werden, um die Asylsuchenden unterzubringen. Man habe festgestellt, dass künftig zwar die Bereitschaft der Kantone vorhanden gewesen wäre, Asylsuchenden eine Unterkunft zu bieten, so Sommaruga. Oft aber können Armeeunterkünfte nicht als Asylzentren genutzt werden, da die Bauten nicht in Wohnzonen liegen würden. Langfristig seien deshalb auch gesetzliche Änderungen wie etwa die Anpassung des Raumplanungsgesetzes nötig. Seit gut 2 Monaten kampieren Aktivisten der Wall Street in New York. Anlass des Protests ist die Frustration, welche die Finanzkrise weltweit auslöst. Die Bewegung mit dem Namen Occupy Wall Street hat sich längst über die ganze Welt ausgebreitet. Während es in einigen Ländern vermehrt ruhiger wurde um die Bewegung, soll es heute Freitag international wieder einmal so richtig beben. Anlass für den erneuten Protestaufruf ist das außergewöhnliche Datum 11.11.2011. Auch in mehreren Städten der Schweiz wurde zum Massenprotest aufgerufen. Das Parlament Griechenlands hat sich auf einen neuen Regierungschef geeinigt. Lukas Papademos, der frühere Vizepräsident der Europäischen Zentralbank, übernimmt den Posten des ehemaligen griechischen Regierungschefs Giorgio Papandreou. Papademos wird nun beauftragt, eine Übergangsregierung zu bilden. Lukas Papademos gilt als politisch unerfahren, dafür aber als umso sattelfester in Finanzfragen. Die Wahl Papademos löste international viele positive Reaktionen aus. Die EU begrüßte die Einigung in Griechenland, auch die Börsen reagierten positiv auf die Nachrichten aus Griechenland. In Italien wurde am Mittwoch der Wirtschaftsfachmann Mario Monti vom Staatspräsident Giorgio Napolitano zum Senator auf Lebenszeit ernannt. Monti wird somit als Favorit für die Leitung einer möglichen Übergangsregierung gehandelt. Noch Premier Silvio Berlusconi will eine Notstandsregierung unter Mario Monti zwar unterstützen, doch wolle er die Geschicke Italiens auch zukünftig mitbestimmen, so Berlusconi. Dass eine Mitte-Rechtspartei Volk der Freiheit die stärkste Partei im Parlament bleibe, will Berlusconi zudem weiterhin über das Regierungsprogramm mitentscheiden können. Und noch zum Wetter. Heute hat es im Mittelland Hochnebel mit einer Obergrenze von 1100 bis 1300 Metern Höhe. Gegen Abend gibt es am Alpenrand stellenweise Auflösungen des Nebels. Im Mittelland weht eine schwache Bise. Morgen Samstag bis am Montag gibt es im Mittelland Hochnebel mit einer Obergrenze von 800 bis 1200 Metern Höhe. Ansonsten ist es sonnig bei 6 bis 9 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zu unserem ersten Beitrag. Um Folter zu verhindern, müssen Haftanstalten und Polizeistationen unabhängige Beobachtungen zulassen. Diesen Wunsch hat die Organisation Association for the Prevention of Torture, APT, vor 30 Jahren formuliert. Seit 5 Jahren gibt es dazu nun ein fakultatives UNO-Abkommen, das bisher von 62 Staaten ratifiziert wurde. Derzeit treffen sich in Genf 300 Vertreterinnen und Vertreter dieser Staaten zum ersten Weltforum für Folterprävention. Mitglieder von Regierungen, NGOs und Expertinnen und Experten schauen auf die vergangenen 5 Jahre zurück, seit das UNO-Abkommen eingeführt wurde. Unter ihnen ist auch Esther Schaufelberger von der Association for the Prevention of Torture, APT. Shane Mackay hat mit ihr gesprochen.
Es gibt ein internationales Abkommen. Staaten, die dieses Abkommen unterzeichnen, erklären sich einverstanden, unabhängigen Experten eben Zutritt zu allen Gefängnissen, Polizeistationen und anderen Haftorten zu ermöglichen. Und Vertreter von allen Staaten, die dieses Abkommen unterzeichnet haben oder den politischen Willen bekundet haben, es noch zu tun, sind jetzt hier versammelt. Halt die ganze Palette von Aktivisten, die sich gegen Folter einsetzen. Wir haben dieses Forum organisiert, um so nach den ersten 5 Jahren, wo es jetzt diesen Mechanismus gibt, einmal ein bisschen zu diskutieren mit allen Leuten von überall auf der Welt darüber, was dann bis jetzt schon erreicht wurde und wie wir weitergehen wollen, um unser Ziel zu erreichen. Das Ziel ist eine Welt, in der es keine Folter mehr gibt, in der die Folter nun endgültig zur Geschichte gehören würde.
Wie genau gehen Sie denn vor am ersten Weltforum für Folterprävention? Was wird im Detail besprochen?
Wir diskutieren eben, was wir bis jetzt erreicht haben, aber versuchen auch vor allem herauszufinden, gemeinsame Strategien zu entwickeln, was es noch braucht. Und eine der Fragen, die jetzt immer wieder kommt, ist, was heißt das jetzt für die arabische Welt? Wir haben diese Umwälzungen in der Region gesehen. Was können wir tun, damit wir auch hier jetzt die Folter stoppen können? Folter war ja eine der Ursachen, die auch zu dem sogenannten arabischen Frühling geführt hat.
Das Weltforum für Folterprävention dauert 2 Tage. Erwartet man am Schluss konkrete Resultate?
Wir erhoffen uns sehr viele konkrete Resultate in dem Sinn, dass wir in ganz verschiedenen Fragen uns erhoffen zu wissen, wie weiterzumachen, wie vor allem auch Länder und Individuen zu überzeugen, die noch nicht davon überzeugt sind, die vielleicht weiterhin glauben, es brauche Folter, um politische Stabilität aufrechterhalten zu können. Und dazu hat zum Beispiel jemand ein sehr starkes Plädoyer gegeben und hat eben gerade gesagt, der arabische Frühling hat ja eben gerade gezeigt, dass es auf der Basis von Folter keine politische Stabilität geben kann. Und jetzt hat zum Beispiel auch gerade jemand gesagt, wir müssen an dem Punkt kommen, an dem alle Individuen, die an der Macht sind, verstehen, dass sie nicht nur Präsidenten oder Militärminister sind, sondern dass sie auch einfache Bürger sind. Und morgen können auch sie in einem Gefängnis oder in einer Polizeistation landen. Diese Nachricht möchten wir eben noch viel stärker und noch mit einer viel größeren Bewegung in die Welt hinaustragen.
Das war Esther Schaufelberger von der Association for the Prevention of Torture, APT. Das erste Weltforum für Folterprävention findet derzeit in Genf statt und endet heute Abend. Mehr Infos finden Sie auf www.apt.ch.
95,6. Rabe Info.
And the winner is der Nationalparkkandidat Parque Nazionale del Locarnese. Das Projekt auf dem Monte Verita bei Locarno erhält von Pro Natura 1 Million Franken. Damit will die Naturschutzorganisation die Inbetriebnahme des 2. Nationalparks der Schweiz unterstützen. Morgen Nachmittag wird auf dem Monte Verita die definitive Vereinbarung unterzeichnet zwischen Pro Natura und dem Parque Nazionale del Locarnese. Wilmar All berichtet.
Vor 10 Jahren hat die Naturschutzorganisation Pro Natura entschieden, der 2. Schweizer Nationalpark bekommt von uns 1 Million Franken. Der 1. Nationalpark im Bündnerland wurde 1914, also vor bald 100 Jahren, realisiert. Seither wurden keine neuen Projekte mehr lanciert. Ganz einfach darum, weil die gesetzliche Grundlage fehlte, sagt Roland Schuler von Pro Natura.
Der jetzige jetzige bestehende Nationalpark hat ein eigenes Nationalparkgesetz. Und darin ist nicht vorgesehen, dass es weitere Nationalparke gibt. Also es musste zuerst ein politischer, gesetzgeberischer Prozess initiiert werden, damit es überhaupt eine gesetzliche Basis gibt für weitere Nationalparke. Und das haben wir mit unserer Kampagne, die wir 2000 initiiert haben, also gründen wir einen neuen Nationalpark. Das hat sich Pro Natura auf die Fahne geschrieben. Und 2006 und 2007 wurden diese gesetzlichen Grundlagen geschaffen.
Teil dieser Kampagne von Pro Natura war auch, dass ein Preisgeld ausgeschrieben wurde. Der zweite Schweizer Nationalpark soll von Pro Natura 1 Million Franken erhalten. Und jetzt ist klar, wer dieses Geld erhält. Der Nationalparkkandidat Parque Nazionale del Locarnese im Tessin. Morgen auf dem Monte Verità wird die definitive Vereinbarung zwischen Pro Natura und dem Nationalparkkandidat unterzeichnet.
Er erfüllt im Moment beide Kriterien, die wir stellen. Einerseits das offizielle Bundeslabel als Nationalparkkandidat und andererseits die Zusicherung, dass er dieses Geld im Sinne von Pro Natura auch verwenden kann.
Das Projekt Parque Nazionale del Locarnese ist auf der Zielgeraden. Wie Roland Schuler erwähnte, trägt es bereits das offizielle Label vom Bund als Nationalparkkandidat. Trotzdem bleibe noch viel zu tun. Vor allem müssten sogenannte Kernzonen bestimmt werden.
Das Entscheidende bei einem Nationalpark sind diese Kernzonen. Das sind die Zonen, in der die Nutzung, sei es Fischerei oder Jagd oder Landwirtschaft beispielsweise, wenn sie heute besteht, aufgegeben werden müssten oder anders gestaltet werden müssten. Und das sind natürlich lange Prozesse, Überzeugungsprozesse und Sensibilisierungsarbeiten, die notwendig sind.
Denn bevor der Nationalpark definitiv realisiert werden kann, müssen alle Gemeinden, die daran beteiligt sind, eine Volksabstimmung durchführen. Die Bevölkerung muss also davon überzeugt werden, dass es sich lohnt, nutzbaren Boden dem Nationalpark zu opfern. Und hier kommt wieder das Preisgeld von Pro Natura ins Spiel.
Diese gesetzlichen Grundlagen, die ich angesprochen hatte, die sehen eine Finanzierung des Bundes vor. Für gewisse Leistungen, die ein Nationalpark erbringen muss. Allerdings hat diese gesetzliche Grundlage eine große Finanzierungslücke und das sind die Leistungen eben dieser Kernzonen. Für diese Leistungen, die eine Kernzone erbringt für die Allgemeinheit, in dem Nutzung aufgegeben wird, in dem die Natur geschützt wird, da springt jetzt Pro Natura ein, weil Pro Natura will neue Nationalparke. Sie will so viele wie möglich. Im Moment sind es 2, die gut im Rennen sind. Und es ist wichtig, dass diese Finanzierungslücken gestopft werden.
Dass nicht nur der Nationalpark in Locarno, sondern auch der Adula-Nationalpark in der Greiner-Ebene vom Bund ausgezeichnet wurde, hat Pro Natura erstaunt. Damit auch bei diesem Nationalparkprojekt die Chancen steigen, dass es realisiert werden kann, hat sich Pro Natura entschieden, nochmals 1 Million zu investieren.
Es ist so, wir hatten 1 Million ausgeschrieben für den ersten neuen Nationalpark. Damals war nicht absehbar, dass es sogar 2 Projekte so weit schaffen, wie es heute der Fall ist, also mit Park Adula und Parco Nazionale del Locarnese. Und da hat sich Pro Natura entschieden, nicht nur 1 Million zu vergeben, sondern sogar 2 Millionen zur Verfügung zu stellen für beide Parke.
Weil der Nationalpark in der Greiner-Ebene noch nicht so weit fortgeschritten ist wie der in Locarno, wird das Geld im Moment noch nicht definitiv zugesagt. Man sei aber sehr zuversichtlich, dass man auch dem Adula-Nationalpark bald 1 Million zusagen könne, sagt Roland Schuler.
Rabe Info 95,6.
Sie hören immer noch das Rabe-Info vom 11.11.11. Wir kommen zu unserem letzten Beitrag. Das heilige Feuer ist das Leitmotiv der diesjährigen Nacht der Religionen. Die Berner Glaubensgemeinschaften öffnen morgen Abend einmal mehr ihre Türen. Sie wollen Neugierigen die Gelegenheit geben, ihre Religion kennenzulernen. Statt sich zu konkurrenzieren und mit allen Mitteln für die eigene Weltanschauung zu kämpfen, spannen die Weltreligionen zusammen. Warum sie das heilige Feuer zum Thema der Veranstaltung gemacht haben, erklärt Ludwig Spierig. Er ist einer der Mitorganisatoren.
Zum einen verbindet die verschiedenen Religionen das Feuer sehr stark, weil praktisch alle Religionen haben in irgendeiner Form ein Ritual, wo das Feuer oder das Licht wichtig ist. da werden wir sicher verschiedene Formen dann auch erleben an der Nacht der Religionen. Vor allem in der ersten Eröffnungsfeier im GIP Campus, wo die Aleviten ihre Feuerzeremonie, die sie für sie sehr wichtig ist, die sie dort gestalten werden.
Der andere Aspekt ist das sogenannte innere Feuer. Es ist ein Symbol dafür, dass Menschen an etwas glauben können. Die Situation im Moment ist jedoch insbesondere beim Christentum so, dass genau dieses Feuer bei vielen erloschen ist. Kirchenaustritte nehmen ständig zu. Die Frage stellt sich, kann das Feuer in der Nacht der Religionen wieder entfacht werden?
Also das ist durchaus auch ein Aspekt, dass wir unseren Mitchristen, aber auch durchaus den Mitgliedern anderer Religionen auch mitgeben möchten, dass sie ihr inneres Feuer entweder nicht verlieren oder dann eben, wie Sie sagen, wiedergewinnen können. Weil ein Einsatz für Friede und Gerechtigkeit gerade auf religiöser Basis ist sehr wichtig und dringend nötig.
Wer die Krisenherde der Welt betrachtet, muss feststellen, gerade Frieden und Gerechtigkeit können nicht unbedingt mit Religion in Verbindung gebracht werden. Eher im Gegenteil werden doch viele Kriege im Namen einer gewissen Religion geführt. Ludwig Spierig hat als Mitorganisator der Nacht der Religionen genau das Gegenteil erlebt. Er ist davon überzeugt, das sei auch andernorts möglich.
Ich bin nicht überzeugt, dass es in anderen Ländern schlechter gemacht wird, weil auch dort engagieren sich Mitglieder verschiedenster Religionen, auch sehr für den Frieden und die Gerechtigkeit und das gegenseitige Verständnis. Beispielsweise hochaktuell jetzt auch in arabischen Ländern. Da passiert sehr viel, es wird manchmal zu wenig zur Kenntnis genommen, weil eben vor allem der Missbrauch der Religion durch die verschiedenen Parteien jeweils wahrgenommen wird. Und wir versuchen hier einfach ein Zeichen zu setzen für die Orte, wo es geht, wo man aufeinander hört, wo man einander respektiert.
Zum vierten Mal findet die Nacht der Religionen in Bern statt. Ludwig Spierig sitzt für die katholische Kirche im Organisationskomitee. Neben ihm sind Juden, Muslime, Aleviten, Buddhisten, Hindus, Sikhs, Baha'is und selbstverständlich viele andere christlichen Gemeinschaften vertreten. Ihre Zusammenarbeit blüht seit einigen Jahren.
Was natürlich zentral dahinter steht, ist das Haus der Religionen, das im Moment noch an der Laubeckstraße ist, das ja dann im 2013 wahrscheinlich nach Außerholigen definitiv kommen wird. All die Erfahrungen, die dort gemacht werden, das Jahr über, die können wir natürlich sehr gut gebrauchen und gleichzeitig können wir auch so wieder Impulse geben für das alltägliche Zusammenleben der Religionen.
Über die Zukunft, insbesondere die finanzielle Zukunft des Hauses der Religionen, befindet der bernische Grosse Rat in der kommenden Novembersession. Dass die Zusammenarbeit der Weltreligionen schon heute funktioniert, beweist die Nacht der Religionen.
Diese Nacht der Religionen findet morgen Samstag statt. Alle nötigen Infos und das detaillierte Programm gibt es auf www.nacht-der-religionen.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe-Info vom Freitag, dem 11. November. In der Redaktion waren Cheyenne Mackay, Wilma Rall, Selina Stucki und Michael Spahr. Die nächste aktuelle Infosendung gibt es am Montag, wie immer um 11 auf Radio Bern. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Auf Wiederhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.